ARD.
Ich war als Teenager recht unglücklich, weil ich hatte einfach auch ein paar Kilo mehr drauf. Dann war ich bin seit meinem dritten Lebensjahr Brillenträgerin. Also ich hatte wirklich so die immer wieder gerne erwähnten Glasbausteine, ja, oder Coca-Cola-Flaschenböden auch immer gerne genommen.
Und die waren aber auch hässlich früher. Ich hatte auch alle als Kind schrecklich.
Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten, das ist ja Wahnsinn.
Ich war sogar so ein Pflasterkind, ich hatte noch ein Auge zu.
Ja, ich auch. Und dann waren das diese hässlichen braunen Pflaster.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Sie ist eine tolle Schauspielerin. Sie hat sich im Dschungelcamp in unsere Herzen gekämpft, ist als Geschäftsfrau im Eierlikör-Business sehr erfolgreich. Und ich freue mich so sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Michaela Schaffrath.
Vielen Dank, auch für die tolle Anmoderation.
Wir haben ja schon mal eins gemeinsam, Frau Schaffrath, den Jahrgang, der beste, 1970.
Ah, ja, da sind wir beide ganz weit vorne. Wobei ich ganz viele Leute kenne, die sagen, ja, der 68er ist viel besser. Oder der 67er.
Wie haben Sie denn Ihren 50. gefeiert?
Total entspannt. Es war ja zu Corona-Zeiten, also vor 3 Jahren. Mhm. Und mein Mann und ich, wir haben uns zurückgezogen auf die Insel Rügen.
Ah.
Und haben uns da ein kleines Häuschen angemietet und es sind unsere besten Freunde noch dazugekommen. Also einer unserer besten Freundinnen, befreundetes Pärchen mit einem selbstgebackenen Kuchen. Und dann haben wir dann die Champagnerkorken knallen lassen und haben also wirklich ganz gemütlich auf Rügen gefeiert. Und ich freue mich über jedes Jahr, dass man älter wird. Und wenn ich das dann noch mit meinem Mann zusammen feiern kann und mit lieben Leuten, dann ist das doch wunderbar.
Sie sehen aber auch, also ich will jetzt nicht schleimen, aber wirklich fantastisch aus. Da lässt sich das auch leicht sagen, das Alter ist mir wurscht, ne?
Na, vielen Dank. Aber ich sag Ihnen nur, was Make-up alles so ausmacht. Also glauben Sie mir, früh morgens, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich genauso aus wie alle anderen Frauen morgens auch. Mit etwas verquollenen Äuglein und die Haare auf 7:30 und so. Aber das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch das Tolle daran, dass Make-up wirklich noch was aus einem macht. Also, dass man sich einfach noch mal ein bisschen verändert, ne?
Wie finden Sie denn dieses Kompliment? Das hört man ja, wenn man dann keine 25 mehr ist, öfter mal so, Mensch, also, was, du bist 53, also für dein Alter, Mensch, hoho, siehst du aber noch gut aus. Wie finden Sie dieses Kompliment?
Ja, nett. Also es ist manchmal denke ich auch so, man könnte das ein bisschen charmanter formulieren, wenn ich so diverse Kommentare auf Insta oder Facebook lese. Ach, du siehst ja immer noch ganz gut aus und so, ne? Oder hast dich ja noch gut gehalten.
Oh ja, auch schön.
Ja, und so. Aber es gibt auch nette Komplimente, die geschrieben haben, ja, hast ein paar Fältchen dazu bekommen, aber man sieht, dass du in Würde alterst und sowas.
Finden Sie das nicht auch merkwürdig, dass wir Frauen da immer so wahnsinnig bewertet werden? Also wenn es da Menschen gibt, die sagen, Mensch, Michaela, hast schon ein paar Fältchen gekriegt, aber sieht noch ganz gut aus. Wir werden andauernd irgendwie bewertet.
Ach, mir ist ja schon geraten worden, meine Zornesfalte wegspritzen zu lassen. Da habe ich dann nur ganz locker gesagt, nee, auf keinen Fall. Weil, ja, das ist für mich jetzt überhaupt kein Thema. Und Sie haben halt vollkommen recht. Ich finde es auch immer erstaunlich, weil Männer, die immer älter werden mit ihren grauen Schläfen und werden auch interessanterweise wirklich auch immer, wie soll ich sagen, ja, interessanter, attraktiver bewertet. Es gibt auch viele Fälle, also ich finde zum Beispiel Richard Gere oder Brad Pitt oder auch Sir Sean Connery finde ich jetzt wesentlich attraktiver als früher.
Als jung.
Und bei uns Frauen, ja, da müssen wir uns immer irgendwie rechtfertigen, ne? So, ja, sorry, dass ich älter werde und dass da Falten dazu kommen, obwohl ich viel Wasser trinke und viel schlafe und mich gesund ernähre.
Wie kann das nur sein?
Ja, wie kann das nur sein, ne? Aber ehrlich gesagt, es ist mir wirklich egal.
Schön. Super, dass Sie sich da auch so widerstandsfähig zeigen, weil das ist in Ihrer Branche ja schon Thema, ne? Wenn man auf Theaterbühnen geht es wahrscheinlich noch, aber beim Film, das ist ja schon ein Thema. Wenn man dann älter wird, was kriegt man noch für Rollen? Ist man nur noch die frustrierte Ehefrau oder die Oma oder keine Ahnung was, ja?
Also ich sag mal so, ich finde es schon auch total in Ordnung, dass man dem Alter entsprechende Rollen angeboten bekommt. Also, oder sagen wir mal, es gibt ja ein gewisses Spielalter.
Absolut,
ja. Ne? Also mein Spielalter liegt jetzt im Moment bei 45 bis 53, so in dem Dreh. Ne? Und ich finde es auch total wichtig, Rollen in dem Spielalter angeboten zu bekommen. Also ich möchte jetzt auch nicht mehr die 30-jährige Geliebte spielen. Ja? Und ich möchte mich auch gar nicht, sagen wir mal, dahin bearbeiten lassen, dass ich so aussehe, weil das möchte ich nicht. Und es gibt natürlich im Theater durchaus mehr Rollen als im Fernsehen. Das ist ja sowieso alles wesentlich knapper besetzt oder wird alles knapper besetzt. Bei Frauen auch noch viel weniger als bei Männern. Das ist auch immer noch ein Problem in der Filmbranche. Mal abgesehen von der Bezahlung, das ist auch immer noch ein großes Thema, dass halt Frauen noch immer noch schlechter bezahlt werden als Männer in der Filmbranche. Also da gibt es noch echt ganz vieles, was sich ändern muss. Ne? Aber wie gesagt, ich persönlich habe jetzt gar kein Problem damit und ich finde auch, also ich muss, es muss ja jeder selber wissen, wenn er sich jetzt was machen lässt im Gesicht. Um Gottes Willen, alles okay. Ich verurteile das auch überhaupt nicht. Nur für mich persönlich habe ich entschieden, mein Gesicht ist ja nun mal auch ein Werkzeug in dem Falle als Schauspielerin, wo man halt auch viel mit Mimik arbeiten muss oder sollte.
Da geht einiges verloren, ne?
Da geht einiges verloren und das finde ich eigentlich schade.
Sie haben ja gerade sehr erfolgreich eine Theatertournee abgeschlossen. Mhm. Der Mönch mit der Klatsche. Mhm. Da spielen Sie tatsächlich 11 verschiedene Rollen. Also ein 2-Personen-Stück. Ja. Ist das? Und Sie spielen 11 Rollen. Muss man sich das so vorstellen, dass Sie da nicht von der Bühne abgehen, sondern einfach nur wirklich die andere Person spielen, indem Sie anders sprechen? Oder ziehen Sie sich da permanent um? Oder wie läuft das?
Also ich muss kurz erklären, also mein Kollege Stefan Keim und ich, wir spielen insgesamt 11 Rollen. Das sind also für ihn mit der Rolle des Beleuchters. Er ist der Beleuchter und ich bin die Regieassistentin. Mhm. Das ist ja schon mal jeweils eine Rolle. Und dann schlüpfe ich noch in 5 verschiedene Rollen und er noch in 6 verschiedene Rollen. Und dieses Stück, Der Mönch mit der Klatsche, ist eine Hommage an die alten Edgar Wallace Filme, also die wir noch kennen mit, also unser Baujahr kennt die noch, ne? Mit Joachim Fuchsberger, Eddie Arendt, Elisabeth Flickenschild, Klaus Kinski, Karin Dohr. Und wir schlüpfen halt in diese Rollen, weil wir gezwungen werden, weil dieses ganze Ensemble irgendwo auf der Autobahn im Stau steht und das Stück nicht spielen kann. Und wir haben das Stück schon 855 Mal gesehen und können jeden Text mitsprechen. Mhm. Und das ist nun mal leider das auch in dem Sinne das Problem, weil der Theaterleiter uns dazu zwingt, das Stück zu spielen. Das ist jetzt mal so grob angerissen. Yeah. Und da schlüpfen wir in der Tat auf der Bühne, also wir verlassen die Bühne nicht mehr, die ganze Zeit, das ganze Stück über nicht. Wir schlüpfen auf der Bühne in diese Rollen. Und das machen wir durch, also Umzüge, durch Perücken. Karin Dohr hat zum Beispiel, als Karin Dohr habe ich da eine Schwarzhaarperücke auf. Elisabeth Flickenschild wird durch ein Tuch, durch so ein Kopftuch.
Also es geht dann immer ganz zackig.
Und eine Zigarettenspitze, ja, das geht zackig. Eddie Arendt eine Melone und ein weißes Hemd mit Fliege und so. Und das wird alles auf der Bühne, alles mit gezeigt und auch die Zuschauer bekommen das mit. Ne? Und da geht dann auch schon mal einiges schief, weil irgendwann sitzt die Perücke auch nicht mehr richtig und die ist völlig zerzaust. Ja, und mein Kollege, der den Kinski zum Beispiel spielt, hat dann so eine Weste an, so als Butler. Ne? Und als Sir John hat er so einen Schnauzer. Und so. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich direkt in das Stück verliebt und habe gesagt, ja, das möchte ich mit dir spielen.
Hat auch wirklich tolle Kritiken gekriegt, ne? Kann man auf ihrer Homepage sehen. Mhm. Also da wird sehr viel gelacht. Und sie kommen auch nochmal nach Bayern tatsächlich am 4. Juni nach Weiden in die schöne Oberpfalz.
Ganz genau.
In die Max-Rieger-Halle.
Genau, da freue ich mich auch sehr drauf.
Also wenn einer Lust hat, kann er Michaela Schaffer dann noch bewundern als Schauspielerin.
Ganz genau, aber die ganzen Termine, weil wir sind jetzt schon in der 2. Saison auf Tournee mit dem Stück und sind gerade auch die Planung 25, also die Saison 25, 26 auch noch zu spielen, weil es halt so erfolgreich ist. Und wie gesagt, am 4. Juni sind wir in Weiden in der Oberpfalz.
Im Mai, da stehen Sie ja in Bremen, in Ihrer Wahlheimat, mit dem nächsten Stück auf der Bühne, Das perfekte Geheimnis. Das wurde ja mit Elias Mbarek und Caroline Herfurth auch schon erfolgreich verfilmt. Ist denn da jetzt zwischendrin auch mal Zeit für eine Pause? Oder gehen Sie direkt dann schon wieder in die Probephase rein?
Gott sei Dank ist dann mal eine Pause. Also das letzte Jahr war auch wahnsinnig turbulent, auch sehr viel mit der Tournee. Wir spielen ja zum Beispiel den Mönch mit der Klatsche auch auf den AIDA-Schiffen. Da sind wir mittlerweile auch aktiv. Und wir haben letztes Jahr 3 Reisen gemacht mit der AIDA. Dieses Jahr, wir haben im Januar gestartet auch wieder mit der AIDA-Reise und sind dann von da aus direkt in die Tournee rein. Und die nächste AIDA-Reise ist erst wieder im Juni und vorher im Mai das perfekte Geheimnis. Und ich habe glücklicherweise wirklich jetzt, diese Woche ist noch ordentlich Programm und auch die nächste Woche noch, weil gerade natürlich das Hauptgeschäft des Eierlikörs ist, so kurz vor Ostern. Und dann aber nach Ostern wird es wirklich ruhiger. Also April ist ein bisschen ruhiger, ist auch ein bisschen Ruhe angesagt. Und es ist ja eine Wiederaufnahme vom perfekten Geheimnis im Boulevardtheater in Bremen. Das heißt, wir haben das im Dezember letzten Jahres gespielt. Und aufgrund des großen Erfolges und der Nachfrage haben wir uns entschieden, die ersten 2 Wochen im Mai nochmal das perfekte Geheimnis ins Programm mit reinzunehmen. Das bedeutet Wiederaufnahme, dass wir eigentlich nur noch 2 Tage, bevor es losgeht, nochmal uns alle treffen und nochmal den Text machen und nochmal alles durchspielen. Und erstaunlicherweise ist da auch noch wahnsinnig viel hängen geblieben.
Wie erholen Sie sich denn, wenn dann mal Ruhe ist, am besten? Sind Sie dann ein Mensch, der nur da liegt und in die Welt schaut? Oder
ich
haben
doch
Sie
nicht.
Da, kann ich mir auch nicht vorstellen. Sie sind so umtriebig, ne?
Ja, ja, ich bin schon recht umtriebig und ich brauche auch irgendwie ein bisschen Aktivität. Wobei, ich kann auch unheimlich gut mich erholen und entspannen und das mache ich dann mit meinem Mann Carlos zusammen. Wir nutzen dann wirklich die Gelegenheiten. Wir gehen sehr viel spazieren, entweder an der Weser entlang, weil wir wohnen nicht weit von der Weser entfernt, oder wir fahren halt, es gibt so ein gewisses Waldstück, wo wir sehr gerne spazieren gehen. Da dreht man so eine Runde, das sind 7 Kilometer und einfach nur atmen und den Wald genießen.
Also daheim, Natur.
Daheim, Natur, Aufregung. Viel schlafen.
Sehr gut.
Ich brauche viel, viel Schlaf und vielleicht auch mal was lesen oder auch die eine oder andere Serie noch mal gucken. Also abends, dass man sich einfach, ja, so ein bisschen, wie nennt man das heutzutage, bingen oder so? Ja, also ja,
eins
genau,
nach dem anderen weglotzen.
Und, ja, weglotzen. Und wenn die Cliffhanger so gut gemacht sind, dass man dranbleibt, dann wird das auch schon mal bis spät in die Nacht.
Fies immer, ne?
Ja, aber es macht auch eigentlich Spaß, ne?
Also, Schaffert, wir schreiben ja jedem Gast einen Lebenslauf.
Ja.
Haben wir auch für Sie gemacht.
Ich darf Ihnen und danke auch in einer adäquaten Größe, die
16.
ich auch ohne.
Ich habe mitgedacht, wir sind ein Jahrgang.
Willkommen im Club. Ohne Lesebrille lesen kann. Ja. Super. Also. Ich heiße Michaela Schaffrath und bin ein Stehaufweibchen mit großem Herz und viel Energie. Als Schauspielerin liebe ich es, die Menschen zu unterhalten und habe damit meine Berufung gefunden. Verschiedene Rollen habe ich auch in meinem Leben gespielt. Ich war wildes Mädchen, Mauerblümchen und Sexgöttin. Okay. Ich habe im Luxus geschwelgt und jeden Cent umgedreht. Ich wurde von meinem Publikum gefeiert und mit Kakerlaken überschüttet.
Das klären wir noch.
Ja, ich bitte darum. Letztendlich hat mir jede Phase geholfen, den Weg zu mir selbst zu finden und ich bereue nichts. Ich glaube an Schicksal und nehme alles Neue, das mir im Leben begegnet, mit offenen Armen in Empfang. Bei meiner letzten Durststrecke hat mir Eierlikör sehr gut geholfen.
Der ominöse Eierlikör.
Ja, das ist schön. Ich würde das 1:1 unterschreiben.
Sehr gut. Sie sind ein sehr lebendiger Mensch, wenn Sie mir hier gegenüber sitzen. Sie strahlen wahnsinnig viel Energie aus. Und so waren Sie offenbar auch schon als kleines Mädchen. Ne? Sie sind ja im Rheinland aufgewachsen, in Eschweiler. Und das war eine wilde Naturkindheit, kann man sagen, oder?
Ja, war es. Also mein Elternhaus liegt auch in der Nähe eines Waldes. Also ich bin wirklich schon immer sehr naturverbunden aufgewachsen. Mhm. Mein Mann und ich, wir sind auch leidenschaftliche Camper. Also das ist auch zum Beispiel so eine Form des Herunterkommens, weil sie mich fragen, wie ruhen Sie sich denn aus? Ja. Also wenn es die Zeit zulässt und das Wetter, dann wird einfach unser Geländewagen gepackt und ab ins Gelände sozusagen und dann wird gecampt. Ne?
Im Zelt so richtig?
Im Zelt. Wir haben ein Dachzelt oben.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, nee.
Nee. Ich dachte eher, Sie sind mehr so ein typ schickes Hotel.
Ja, aber wissen Sie, berufsbedingt, und den Job mache ich ja jetzt mittlerweile auch schon 23 Jahre, hat man sehr oft in schicken Hotels oder lebt man halt sehr oft in schicken Hotels. Und das Campen ist halt wirklich der krasse Gegensatz zu, ich sag's jetzt mal, zu diesem Glamour-Faktor, ja, den man halt berufsbedingt hat. Ich habe natürlich nichts gegen tolle Hotels, um Gottes Willen, ja. Und ich mag es natürlich auch mal in einem schönen Wellness-Hotel zu entspannen und auch einfach, wie man so schön sagt, rumzuflitzen und einfach schwimmen gehen, saunen gehen und so. Aber Camping ist natürlich wirklich genau der krasse Gegensatz und das sehr, sehr schön zum Runterkommen. Ne?
Ja, und das heißt ja auch immer, man soll die Lebensumstände möglichst großzügig ändern, wenn man Urlaub macht, da holt man die meiste Erholung raus. Ne?
In der Tat. Also wir sind komplett ausgestattet, was man alles, was man braucht zum Campen. Und dann ist man da halt ganz normal, also völlig ungeschminkt, irgendwie die Haare hochgetüttelt.
Das tut auch
und
mal gut wahrscheinlich,
oder? Das ist so herrlich. Ja, ich finde das total toll. Das ist ja das Schöne an meinem Leben, dass es so abwechslungsreich ist. Und nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, also sehr naturverbunden, immer raus in den Wald. Wir waren da so eine richtige Gang. Man kam nach Hause von der Schule, hat kurz Mittag gegessen, tschüss Mama, ich bin weg, Hausaufgaben machen wir später. Ja, und dann kam man halt irgendwann, wenn es dunkel wurde, nach Hause.
Und es war ein harmonisches Familienleben,
ja.
Sie sind mit einem älteren Bruder aufgewachsen und Sie sind sich heute auch noch nah, ne?
Sagen wir mal so, es ist ein bisschen problematisch, alleine wegen der Entfernung.
Ne? Wo leben also, Ihre Eltern jetzt?
Meine Eltern leben immer noch in Eschweiler.
Okay.
Und also ich meine jetzt problematisch insofern, weil ich würde sie so, so gerne öfter sehen. Mhm. Und mir tut das auch manchmal so weh, weil Bremen und Eschweiler, das sind schon auch noch ein paar Kilometer. Aber wir versuchen das natürlich immer so gut wie möglich dann auch abzufangen. Meine Eltern sind auch schon so, dass sie mir immer hinterherreisen, wenn ich spiele. Das ist so toll. Ja, ja. Ich meine, ich freue mich auch immer, nach Hause zu kommen. Man ist ja auch immer wieder Kind, ne, wenn man nach Hause kommt.
Nähe ist ja nicht nur, dass man Zeit miteinander verbringt, sondern auch emotionale Nähe.
Ja, die ist immer da. Und ich telefoniere sehr, sehr oft mit meinen Eltern. Und ich habe eine sehr, sehr emotionale Bindung zu meinen Eltern. Und also es ist jetzt nicht so, dass wir WhatsApp oder sowas, weil meine Eltern haben gar kein WhatsApp. Ich auch nicht, aber ich finde Telefonieren auch viel schöner. Ich gehöre wirklich noch zu den Leuten, die den Hörer in die Hand nehmen und anrufen.
Das ist oldschool, Frau Schaffrath.
Ich bin wirklich oldschool, aber ich finde es einfach schön, Stimmen zu hören.
Viele Freunde von mir sind total beleidigt, wenn ich die anrufe.
Echt? Nee, bei mir,
wieso rufst du an, ist was passiert?
Nein, bei mir sind sie immer alle total überrascht. So. Also ich bin auch wirklich jemand, der die Leute zum Geburtstag auch noch anruft. Ja? Und die so, ach, das ist ja schön, du bist der Erste, der mich anruft. Ich persönlich finde es halt, also es geht natürlich auch nicht immer, dass man telefonieren kann, aber der erste Weg ist immer anrufen und wenn es dann nicht geht, dann gibt es eine Nachricht. Also so bin ich halt. Ne?
Das ist total lustig, wenn man mit Ihnen redet. Ich will hier Ihre Lebensgeschichte auferzählen und wir sind wieder bei Telefonieren versus WhatsApp.
Ja, Frau Schaffrath schweift immer gerne so ein bisschen ab, aber da müssen Sie einfach irgendwo Zeichen machen. Und
wer vor allem, weil es ein Geheimzeichen. Sie haben ja schon sehr früh ein, ich sage mal, starkes gebendes Element in sich wahrgenommen. In der 8. Klasse war Ihnen schon klar, ich möchte mal Kinderkrankenschwester werden. Das haben Sie dann auch gemacht, nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung gemacht. War das Arbeitsleben denn dann so, wie Sie sich das auch vorgestellt haben? Oder sind Sie da auch ein bisschen ernüchtert gewesen, wie dann der Berufsalltag aussieht?
Naja, man hatte ja keine Ahnung, wie so ein Berufsalltag aussieht.
Und aber das, eine Vorstellung.
Ja, eine Vorstellung auf jeden Fall. Und die Art der Tätigkeit und so, also was man macht als Kinderkrankenschwester, also mit kranken Kindern arbeiten oder ich habe auch während der Ausbildung auf der Wöchnerinnenstation gearbeitet, war also auch bei diversen Geburten dabei. Also das war alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Arbeiten mit Kindern, Pflege, mit den Kindern spielen, also das Rundum-Sorglos-Paket, nenne ich es mal so. Das war schon für mich immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ernüchternd waren in der Tat die Gegebenheiten, die Arbeitssituation.
Die Arbeitsbedingungen.
Die Arbeitsbedingungen auch, die sich leider Gottes auch nach, ich muss gerade überlegen, 25 Jahren, ich bin wirklich schon 25 Jahre aus dem Beruf raus, die sich leider Gottes nicht geändert haben, um nicht zu sagen, sie sind eigentlich noch viel, viel schlimmer geworden. Und das finde ich so erschreckend.
Ja. Und deswegen haben Sie auch irgendwann aufgehört?
Ich habe aufgehört nach 10 Jahren in dem Beruf, weil ich habe auf einer neuropädiatrischen Station gearbeitet. Das ist also eine Station gewesen mit schwerst geistig und körperlich behinderten Kindern. Und das hat sehr, sehr an mir gezehrt. Also das letzte Jahr war es wirklich so, dass ich das mit nach Hause genommen habe. Es war also nicht mehr so, dass man die Tür schließt und nach Hause fährt und man ist zu Hause und öffnet halt seine Haustür, aber nimmt das nicht mit nach Hause. Und irgendwann habe ich halt angefangen, davon zu träumen, das zu verarbeiten in meinen Träumen oder generell. Also habe sehr, sehr viel mit nach Hause genommen und das hat angefangen, mich selber zu zerstören. Ja, das hat halt was mit mir gemacht. Naja, und dann kam es ja sowieso alles anders als geplant. Also vom Timing war das schon so, dass ich da zu der Zeit wirklich in der Phase war, wo ich für mich überlegen musste, wie machst du jetzt weiter?
Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das Tragische, wenn man ein sehr empathischer Mensch ist, dass einen das dann so berührt und bewegt, dass man sich da schwer abgrenzen kann von dem Leid von anderen Menschen. Und das nimmt man dann einfach im Rucksack mit nach Hause. Und irgendwann wird man selber so schwer. Ne?
Ja, das haben Sie gut formuliert. Man wird in der Tat selber so schwer. Und mir geht es ja auch heute immer noch so. Also dieses Pflegeherz hat man ja immer noch. Ne? Also das ist, ich habe dieses Wort Pflegeherz, habe ich
ein
jetzt.
Schönes Wort.
Ja, das hat, ich war vor kurzem ja in der NDR Talkshow und da war ja Lea Weigand da. Und Lea Weigand kommt ja auch aus der Pflege und sie macht ja sehr schön Poetry Slam. Und sie hat dieses Wort Pflegeherz benutzt und da bin ich so richtig so zusammengezuckt, weil ich das so schön fand, dieses Wort. Und ich hatte ihr dann nachher nach der Sendung auch noch gesagt, dieses Herz wirst du auch immer behalten, das kann ich dir versprechen, weil ich hab's auch immer noch und das werde ich auch nie los. Und ich merke das halt auch, dass mich Schicksale einfach auch da draußen, Menschen, die mir begegnen, die auf der Straße sitzen und betteln oder auch irgendwelche körperlichen Einschränkungen haben und so, mir tut das einfach alles so wahnsinnig leid, ne? Und ich würde ja so am liebsten die ganze Welt retten. Mittlerweile weiß ich, dass das nicht geht, aber es zerreißt mir oft das Herz. Ne?
Wenn man sie jetzt so anschaut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie als Teenager mit ihrem Äußeren nicht zufrieden waren, Frau Schaffrath. War das denn tatsächlich so schlimm?
Es war so schlimm. Echt? Es gibt eindeutige Fotos, die das beweisen. Unter anderem auch mein Führerscheinfoto, was immer sehr, sehr gerne eingeblendet wird. Können wir natürlich jetzt nicht machen.
Ne? Ja, haben Sie es dabei?
Nee, habe ich nicht mehr dabei. Aber das könnte, wer das googelt, Michaela Schaffrath Führerschein, okay, der kann sich da selbst ein Bild von machen. Und es ist in der Tat so, ja, ich war als Teenager recht unglücklich, weil ich hatte einfach auch ein paar Kilo mehr drauf. Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr Brillenträgerin. Also ich hatte wirklich so die immer wieder gerne erwähnten Glasbausteine, ja, oder Coca-Cola-Flaschenböden auch immer gerne genommen. Mhm. Und dann natürlich das klassische AOK-Kassengestell, weil so schicke Brillen, wie es die heute gibt, die manche Menschen sich ja Fensterglas reinmachen, damit sie eine Brille tragen. Ja, ja. Für mich war das ein Graus. Das war ein Albtraum.
Und ich war einfach auch hässlich früher. Ich hatte auch einmal als Kind schrecklich.
Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten. Das ist ja Wahnsinn.
Ich war sogar so ein Pflasterkind. Ich hatte noch ein Auge zu.
Ja, ich auch. Und dann waren das diese hässlichen braunen Pflaster. Die gab es ja damals nicht mit irgendwelchen Dinosauriern drauf oder so, sondern das waren einfach so hässliche braune Pflaster.
Opfer,
ja, wir waren echt das volle Opfer. Geschielt und mit 3 Jahren operiert und so. Aber ich kann Ihnen das Kompliment zurückgeben. Bei Ihnen hat das mit dem Schwan auch funktioniert.
Dankeschön.
Ja, ist so. Man muss sich auch mal als Frauenkompliment machen.
Danke sehr. Haben Sie denn irgendwann dann aktiv gesagt, so, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr so aussehen, ich nehme jetzt ab, was weiß ich, mache Sport, färbe mir die Haare, sonst irgendwas?
Ja,
oder
das,
wie hat diese Metamorphose dann stattgefunden?
Also die hat mit meinem 18. Lebensjahr stattgefunden, als ich mein erstes Geld verdient habe in der Ausbildung als Kinderkrankenschwester. Dann bin ich erstmal losgezogen und habe mir Kontaktlinsen besorgt. Mhm. Also das war schon mal so das Erste, um wirklich diese Brille loszuwerden. Was aber auch für den Beruf besser war, mit Kontaktlinsen zu arbeiten, weil wenn Sie mit kleinen Kindern arbeiten, dann liegt die Brille mehr unten als sonst wo. Und das war einfach, es hat das Leben erleichtert.
Total.
Und dann hat man ja irgendwie herausgefunden, oh, es gibt ja Friseure, die einem auch die Haare strähnen und so. Also ich habe dann wirklich extremst an mir gearbeitet und habe sehr viel Sport getrieben. Ehrlich gesagt schon exzessiv und habe sehr auf meine Ernährung geachtet. Und dann hat das funktioniert, dass ich halt 12 Kilo abgenommen habe. Ja, und irgendwie hat sich das dann so gewandelt, auch mit meinem ersten Mann, der da auch sehr, sehr also hinterher war und mir einfach Tipps gegeben hat und so. Und irgendwie hat sich das dann über die Jahre, habe ich mich dann so entwickelt. Und mittlerweile ist das für mich auch kein Problem. Das ist so, das gehört zu meinem Leben dazu irgendwie. Also die gesunde Ernährung ist ja nichts Verkehrtes, ne?
Nee.
Und diese Disziplin, die ich habe, ich mag auch Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel Süßes essen. Ich bin eher so der herzhafte Typ.
Das ist ja auch eigentlich Selbstfürsorge, ne?
Ja,
auch vor
unbedingt.
Allem, wenn man keine 15 mehr ist, sondern was tut man in seinen Körper rein?
Mhm.
Und was macht das mit dem Körper? Und wie fühle ich mich am nächsten Tag? Mhm. Also, das ist bei Alkohol, finde ich, auch so. Also, früher war mir das egal, so.
Ach, mit 20, ja.
Denkt man nicht
drüber
nach.
Sind wir doch mal ehrlich. Und mit 20 hat man das auch viel schneller, ist man das wieder losgeworden.
Mhm. Ja.
Jetzt kommen ja noch die Wechseljahre dazu und die verdammten Hormone, die einem auch.
Ich würde mal leise sagen: Wechseljahre.
Ach. Ja, aber es ist ja nun mal so, man kann sie ja auch nicht irgendwie totschweigen und das ist nun mal so, was dazu kommt, aber das ist, man kriegt das alles in den Griff. Ja. Man muss sich einfach, man muss das nur am Schopfe packen und sich damit auseinandersetzen und vielleicht auch ein bisschen belesen und gucken, was geht und wenn man gute Ärzte an seiner Seite hat oder so, also die einen da beraten, kriegt man auch das in den Griff.
Kann man meistens in eine Balance kriegen, das stimmt. Sie haben dann ja eine sehr kurze, aber unglaublich steile Karriere in der Erotikbranche hingelegt. Da haben Sie ja wirklich Kultstatus erreicht. War denn die Motivation, das zu machen, damals einfach Geld verdienen oder waren Sie neugierig?
Neugierig.
Oder? Neugierig.
Also wenn man mal überlegt, ich war ja schon Ende 20, also eigentlich schon auch für die Erotikbranche schon eigentlich fast zu alt. Ne? Ich bin ja mit 28 da eingestiegen. Es war einfach meiner Neugierde geschuldet und auch das, was ich eben sagte. Es war die Phase, wo ich im Krankenhaus einfach nicht mehr glücklich war, wo ich das mit nach Hause genommen habe. Und mein ganzes Leben, wenn man das mal Revue passieren lässt, ist unheimlich, also da ist unheimlich wahnsinnig viel passiert durch sehr viele, ja, schicksalhafte Begegnungen, sage ich mal. Und dann bin ich in diese Tür hinein, weil ich neugierig war.
Sie haben da ja ein gutes Leben geführt. Sie hatten viel Geld, Sie haben in Designerklamotten tolle Autos, tolle Hotels und so weiter. Und dann kam durch eine Trennung von dem ersten Mann, glaube ich, die Scheidung, hat sich dann Ihr Leben ja ganz schön verändert. Mhm. Da lief es finanziell nicht mehr so gut.
Und haben auch durch den Wechsel. Also
auch durch den Wechsel aus
der Filmbranche, weil da musste man sich ja natürlich auch erstmal etablieren, ne, und sich beweisen.
Ja,
ne? Und
da
floss natürlich nicht so viel Geld.
Und dann war das erstmal wieder weg, das Geld. Ja? Die Quelle ist versiegt.
Mhm.
Haben Sie denn da die Feststellung gemacht, dass sich da auch gewisse Freunde von ihnen verabschiedet haben in dieser Zeit. Also weil viele schwimmen ja gerne mal mit auf so Erfolgswellen. So, die tolle Michaela Schaffrath und die hat Kohle und die hat das süße Leben. Und dann war ja plötzlich alles sehr sparsam und ganz anders in ihrem Leben. Haben Sie da festgestellt, dass da Menschen sich dann auch zurückgezogen haben?
Aus meinem engsten Freundeskreis kein einziger. Und darüber bin ich auch total glücklich. Meine engsten Freunde oder Freundinnen, die leben zum Beispiel auch in Hessen, ja, oder auch eine in Dresden. Und also die leben eigentlich auch nicht alle direkt bei uns sofort um die Ecke in Bremen. Und die sind immer bei mir geblieben. Die haben mich aber auch noch als Kinderkrankenschwester kennengelernt und haben alles mitbekommen von mir.
Also immer an ihrer Seite.
Die waren immer an meiner Seite und sind es auch heute noch. Und dafür bin ich so dankbar. Ich muss sagen, ich habe einen relativ, oder mein Mann und ich, wir haben einen relativ kleinen Freundeskreis, aber einen sehr, sehr engen Freundeskreis. Mittlerweile ist er ein bisschen größer geworden, weil wir uns auch oder wir uns auch mit einigen Schauspielkollegen angefreundet haben und ein enges Verhältnis haben. Also von denen hat sich niemand verabschiedet. Die sind alle mit mir durch dick und dünn gegangen, was auch wichtig für mich war. Weil ich persönlich finde auch, dass ein soziales Umfeld, also erstmal die Familie, sehr wichtig ist. Und dann auch der Freundeskreis, der einem aber auch wirklich sagt, Michaela, du hast ja echt Scheiße gebaut. Und mein Mann, Carlos, ist mein bester und schärfster Kritiker. Also der ist dann auch hart, ne? Wenn Michaela mal Scheiße gebaut hat, dann kriegt sie das auch zu hören.
Ein Korrektiv ist niemals verkehrt.
Das stimmt.
Auf ihrer Homepage steht, meine Schauspielkarriere startete 2001 an der Seite von Dieter Pfaff. Dieter Pfaff, den Schauspieler, ist ja leider verstorben mittlerweile. Den kennen wir aus den Serien Der Fahnder oder auch aus Bloch. Und der hatte eine ganz prägende Rolle in ihrem Leben, ne?
Also Dieter ist erstens mein väterlicher Freund geworden und lange gewesen, also bis zu seinem Tod 2013. Und ein Mentor, der mir unheimlich viel mit auf den Weg gegeben hat und auch ausschlaggebend dafür war, dass ich heute Schauspielerin bin.
Der hat sie bekräftigt.
Absolut. Er war auch ein sehr ehrlicher und offener Mensch. Und wir haben uns kennengelernt beim Dreh für Den Totentaucher im Wald. Das war auch der Debütfilm von Markus Rosenmüller.
Markus O. Rosenmüller.
Es gibt ja noch einen Markus H. Rosenmüller, aber Markus O. Rosenmüller. Und es begann eigentlich auch hier in München. Es begann eigentlich in Hamburg, als Markus und ich uns kennengelernt haben. Beim Dreh damals für Piep, da war er noch bei MME und da wurde halt ein Teaser gedreht für die Sendung mit Verona Feldbusch.
Ach ja, das war genau. Oh Gott, das habe ich schon ganz vergessen.
Ja, es gibt so legendäre Sachen, ne? die poppen halt irgendwann mal immer mal so auf. Ne? Und da haben wir uns kennengelernt und da hat Markus halt zu mir gesagt nach dem Dreh, er fand das super, was ich abgeliefert habe. Ich hätte eine sehr starke Präsenz, würde mit der Kamera spielen und er hätte eine Idee, er würde mich gerne für seinen Debütfilm, Kinofilm, Den Totentaucher im Wald besetzen. Und dann habe ich gesagt, kommt jetzt völlig unvorbereitet, aber können wir gerne machen. Er sagt, du musst aber zu mir zum Casting kommen, nach München. Und sozusagen meine Filmkarriere begann in München. Ich war hier beim Casting, habe die Rolle dann bekommen. Toll. Der Katharina, der Sekretärin von Dieter Pfaff, der da einen Polizisten gespielt hat, der krank war, schwer krank war. Und so hat's angefangen. Und dann haben wir noch zusammen diverse Filme gemacht, Markus Rosenmüller und ich. Und ich habe auch noch mit Dieter einen Sperling gemacht. Wie gesagt, wir haben uns schon beim Dreh vom Totentaucher angefreundet. Und wir haben sehr viel miteinander geredet. Und ich habe ihn dann ganz ehrlich gefragt, was meinst du, soll ich in die Filmbranche einsteigen oder soll ich da bleiben, wo ich bin? Und dann hat er ganz klar gesagt, mach bitte weiter. Du bringst so ein Urtalent mit. Du hast etwas, was wirklich unheimlich förderlich ist für den Beruf. Und ich kann dir nur sagen, mach weiter. Und das war für mich sehr, sehr ausschlaggebend. Und ich meine, Markus hat es auch gesagt.
Aber was für eine Beflügelung man da auch erfährt, ne? Wenn man so mit einem spricht, das ist schon toll. Aber sie haben sich auch getraut, das muss man ja auch sagen, ne? Weil das ist ja auch immer ein Schritt auf wackeligen Boden erstmal, ne? Bis das dann losgeht. Ja.
Ganz neues Terrain. Ja. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt tausende von Schauspielerinnen und Schauspielern da draußen. Und auch der Beruf Das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern auch in Amerika oder überall. Der Beruf ist natürlich auch schwer insofern, weil es einfach sehr, sehr viele von uns gibt. Und das hat auch mit wahnsinnig viel Glück, natürlich mit Talent auch zu tun. Und das sollte Fleiß. Man schon mitbringen. Mhm. Fleiß, Disziplin, immer wieder Netzwerken. Also man darf sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ja. Auch wenn man gerade total erfolgreich irgendwie auf einer Welle schwimmt. Das kann so schnell vorbeigehen. Man muss immer weitermachen.
Das vergisst man ja auch oft, was da noch dahinter steckt. Das sind ja nicht nur Textlernen und auf einer Bühne stehen, sondern eben dieses Netzwerken
unbedingt.
Und diese Disziplin und dieser Fleiß und dieses, okay, ich habe jetzt bis, keine Ahnung, Sommer 2025 Arbeit, was kommt denn danach? Ne? Das ist ja auch immer so eine kleine, das Fünkchen Unsicherheit, was einem da im Nacken sitzt. Ne?
Damit muss man auch leben können. Man muss auch
da muss man der Typ für sein, glaube ich.
Ja, muss, also man muss auch der Typ des Vagabunden sein, sage ich mal. Weil es ist echt ein Vagabundenleben, was man da führt. Also gerade wenn man dann auch noch Theater macht und auf Theatertournee ist, dann ist es ja noch mehr, da, weil man ja wirklich jeden Tag in eine andere Stadt reist oder jeden zweiten Tag, ja, und dann dort spielt und immer mit auf gepackten Koffern sitzt und immer in anderen Hotels wohnt und so. Das muss man echt mögen.
Was ich toll finde, Sie sind ja wahnsinnig umtriebig, ne? Also in der Pandemie, da gab es ja sehr viele heulende Künstlerinnen und Künstler, keine Auftrittsmöglichkeiten, es wird nichts mehr gedreht, die Theater sind zu. Sie haben mit Ihrem Mann
eine wirklich lustige Idee geboren.
Jetzt erzählen Sie mir bitte mal, wie sind Sie denn ins Eierlikör-Business eingestiegen?
Auch wieder ein totaler, also das war echt so ein Schicksalsding. Mein Mann hat 2019 ein Haus geerbt in Bremen, ein Altbremer Haus von seiner Oma Martha, beziehungsweise seine Eltern haben da auch noch drin gewohnt. Und wir haben dieses Haus 2019 bezogen. Das musste natürlich dann erstmal ausgeräumt werden, weil es waren zwei Hausstände drin und das musste erstmal sozusagen wirklich entrümpelt werden. Mhm. Und wir haben auf dem Dachboden des Hauses eine ganz alte Truhe gefunden mit wundervollen Dingen von dem Haus, also mit Testamentsentwürfe, Bilder, Grundbucheintragung, Fotos von der ganzen Familie, vom Haus und ganz viele Dinge und auch ein altes Kochbuch von Opa Hermann, der war nämlich Fleischermeister. Mhm. Und in diesem Kochbuch befand sich auch dieser Zettel, ein kleiner Zettel von Oma Martha mit dem Eierlikörrezept.
Wie im Film.
Es ist wirklich total irre. Und dann haben wir das aber alles schon wieder weggepackt, haben gesagt, ach Mensch, das ist ja toll. Ich liebe das ja, in so alten Sachen rumzuwuscheln und Briefe zu lesen und sowas. Ich finde das immer ganz toll, wenn man so eintaucht in die Geschichte dieses Hauses oder generell in Geschichten. Dann haben wir es erstmal weggelegt. Und dann kam ja Corona, wie wir alle wissen, 2020. Wir haben die Zeit erstmal genutzt, um dieses Haus zu sanieren. Irgendwie wird man ja auch nie fertig, wenn man ein Haus hat. Aber das war so eine ganz klare Zeit, jetzt wird das Haus saniert. Deswegen wurde es auch erstmal nicht langweilig. Mhm. Aber irgendwann denkt man so, jetzt müsste es aber auch mal wieder weitergehen. Es müsste auch mal wieder ein bisschen Geld fließen. Und dann kam, um es beim Sanieren zu helfen, Carlos Freund zu uns. Der wollte halt, hat dann bei uns übernachtet einige Wochen und stand dann plötzlich mit 28 Eiern von seinen glücklichen Hühnern vor mir. Der hat nämlich Hühner bei sich zu Hause und drückte mir die in die Hand und sagt, Michi, mach mal was damit.
Es kommt eins zum anderen.
Ja, es ist so irre. Und dann sag ich, was soll ich damit machen? Also so viel Kuchen kann ich nicht backen und Rühreier möchte ich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Dann sagte Carlos, weißt du was, wir probieren jetzt mal Oma Marthas Eierlikörrezept aus. Gesagt, getan. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ob man den auch im Thermomix machen kann, weil so Wasserbad hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust zu, da mich anherzustellen. Hab gefunden, welche Temperatur, welche Knöpfe man drücken muss, alles rein in den Topf. Und dann haben wir irgendwie 12 kleine Fläschchen, so 200 Milliliter Fläschchen mit so Bügelverschluss habe ich besorgt, haben wir die gefüllt. Der Name stand relativ schnell fest, weil als Carlos in die Küche kam, hat er, weil das sah natürlich aus wie ein Schlachtfeld, ne? Sagt Carlos, was ist denn das hier für eine Eierei? Und dann wussten wir, der Eierlikör heißt Eierei.
Ja.
Er hat dann das Etikett entwickelt mit meinem Gesicht drauf und dann haben wir die zu Weihnachten verschenkt 2020
an
ein paar Leute. Ja, Freunde, Familie und auch der ein oder andere Geschäftspartner war dabei, unter anderem der Geschäftsführer vom Stadtmagazin Bremen, für das ich mittlerweile auch schreibe.
Auch das.
Also ich bin jetzt mittlerweile auch noch unter die Journalisten. Also sozusagen das fünfte Standbein. Und der kam dann im Januar 21 zu uns und sagte, der Eierlikör, der ist der Hammer. Ihr müsst den auf den Markt bringen.
Und jetzt ist ein so großes Business draus geworden.
Ja.
Vanille, Sanddorn, Marzipan im Onlineshop. Das läuft richtig gut, ne?
Es läuft super. Und vor allen Dingen, der Sanddorn ist jetzt auch noch prämiert worden letztes Jahr mit einer Goldmedaille beim International Spirits Award. Also der ist jetzt auch ganz vorne mit dabei. Mhm. Und ja, mittlerweile, wir sind breit aufgestellt im Online-Shop und wir sind auch zum Beispiel hier in München in der Galeria Markthalle, beliefern wir gleich noch. Das machen wir auch noch selber. Hier liefert die Chefin noch selbst. Ja. Und ja, und
ein
es ist
volles
so toll.
Leben.
Edeka und keine Ahnung, was wusste. Also es gibt so viele oder auch Sterneköche, die mittlerweile mit unserem Eierlikör arbeiten.
Toll.
Und wenn sie mir vor 5 Jahren gesagt hätten, Michaela, du wirst irgendwann mal Spirituosenherstellerin, dann hätte ich ihn für bekloppt erklärt.
Aber es ist doch eine total schön, dass man immer weiß, das Leben kann auch mal so wilde Wendungen nehmen, ne? Und man
ja.
muss sich nur öffnen, was da auf einen
Trauen.
Zukommt und was sich da für Türen öffnen. Und es ist ja so, dass Thorsten Otto, mein lieber Kollege und ich im Wechsel moderieren, diese Talksendung. Und ich glaube, es ist eine absolute Premiere, dass heute beide Moderatoren da sind. Der Thorsten ist jetzt nebenan und kommt jetzt mal rüber kurz
Ach,
zu uns.
Wie toll ist das
Studio.
Denn? Oh, wie schön.
Und darf mal Hallo sagen.
Oh.
Das ist eine absolute Premiere. Das gab es noch nie.
Dann kann ich ihm noch zum Geburtstag gratulieren.
Aber nicht sagen, wie alt er geworden ist.
Nein, wir sagen nicht, wie alt er geworden ist.
Sagen.
Oh, mein Lieber.
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
So, also Hallo, ich kommentiere, schön. Sie umarmen sich.
Oh,
sie kennen sich
so.
Schon aus einer Sendung von früher.
Alles Liebe zum Geburtstag.
Ja, Dankeschön, zum 90. Danke,
Thorsten
danke.
Hatte Geburtstag, er ist 30 geworden.
Ja,
genau.
Zweimal 30. Cool. Soll ich wieder gehen?
Und gleich gibt es noch ein Eierlikör.
Wenn du möchtest, darfst du eine Frage stellen.
Ich bin eigentlich nur wegen des Eierlikörs.
Ja, den habe ich mitgebracht.
Hast du, liebe Michaela, hast du den Eierlikör dabei?
Ich habe ihn mit dabei und sogar, jetzt schmeckt er nämlich noch besser dann so. Kleiner Tipp am Rande, wir haben sogar kleine Trinkbecher mitgebracht. Waffelbecherchen
mit Schoki
drin.
Okay.
Wir haben extra gesagt, wir machen das nicht während des Gesprächs, sonst wird die Zunge schwer.
Dann lasse ich euch mal fertig machen hier.
Wir
und
machen
dann,
fertig.
Dann
bis gleich.
Bis gleich.
Ja.
Dann
gibt's
Schnäpschen.
Ach, das ist ja echt auch eine tolle Überraschung. Ach, wie schön.
Ich nehme alles Neue, das mir im Leben begegnet, mit offenen Armen an. Das haben wir in Ihren Lebenslauf geschrieben. Da haben Sie genickt. Was wünschen Sie sich denn an neuen Herausforderungen oder Begegnungen für Ihr Leben?
Also ganz ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade total happy. Auch Corona hat uns auch gezeigt, dass man natürlich Wünsche im Leben haben kann und man sollte natürlich auch Träume im Leben haben, aber das hat ja auch irgendwie erstmal alles zerschossen. Ne? Also wobei das jetzt nicht heißen soll, man sollte jetzt aufhören zu träumen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch etwas, was mich sehr beflügelt. Vieles passiert dann total spontan. Ne? Irgendwas kommt auf einen zu, irgendwer kommt auf einen zu. Ich freue mich über
Sie
jeden.
Sie sind einfach offen.
Ich bin total offen. Ich bin auch so glücklich und dankbar mit allem, was ich habe, weil in meinem Leben ist schon viel, viel mehr passiert, als ich mir jemals erträumt habe. Ich bin beruflich total glücklich. Ich habe wirklich gut zu tun. Ich ernte jetzt endlich das, was ich die vielen, vielen Jahre gesät habe. Das ist ein wundervolles Gefühl. Ich habe einen ganz, ganz tollen Mann an meiner Seite.
Den Carlos, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Sie hatten ja vorher 2 Ehen, die nicht so gut gelaufen sind. Da war viel Liebeskummer im Spiel und Trennung, Entscheidung und so weiter. Und jetzt haben Sie offensichtlich Ihren Seelenverwandten gefunden. Also das Gefühl habe ich jedenfalls. Ist das so?
Es ist so süß, dass Sie das sagen, weil wir haben uns ja eben erst begegnet.
Aber wenn
oder
ich
wir
Sie
sind
sehe,
uns
sehe,
ja
immer
das ist einfach, es ist wirklich mein Seelenverwandter. Mhm. Es ist wirklich noch so, ich verliebe mich immer wieder neu in diesen Mann.
Wow,
und das sagt er mir auch. Und ich bin einfach auch so dankbar, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem ich wirklich auch so auf einer Augenhöhe bin und der mich versteht und ich verstehe ihn auch. Das Gute ist natürlich, dass er selber auch ein Vagabundenleben führt und wir da uns so gut ergänzen. Er als Fotograf ist ja auch immer unterwegs und wir haben einfach das Verständnis füreinander da. Und es ist wirklich so eine ganz große Liebe und Geborgenheit und so eine Erfülltheit und es ist halt einfach viel, viel Spaß. Wir lachen viel miteinander, auch übereinander, was auch total wichtig ist. Und viel Vertrauen halt haben und das ist einfach alles da, ne?
Toll.
Und deswegen, ja, ich lasse mich mal überraschen, was das Leben noch für mich parat hält. Aber ehrlich gesagt reicht mein Leben jetzt schon für 3.
Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, Frau Schaffrath. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Bleib so, wie du bist. Bleib offen, neugierig, vielleicht manchmal ein bisschen kritischer oder etwas vorsichtiger. Denk manchmal erst drüber nach, bevor du sprichst.
Das lernt man mit den Jahren,
das
glaube ich, automatisch.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich Interviews von mir anhört von vor 20 Jahren, die sind ein bisschen anders wie heute. Und ich würde sagen, sich selber treu bleiben, das ist das Wichtigste im Leben und authentisch.
Schön. Ich danke sehr für Ihren Besuch heute auf der blauen Couch. Das war ein ganz schönes Gespräch.
Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. wie sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.